Die heutige Folge wird präsentiert von Steffen, André, Martin, Fräulein Pixel, Alex, Armano, Thomas, Ralf, Mario, Christian, Sascha, Andreas, Sebastian, Dominik und Doppelwasser. Und vielen, vielen mehr. Das sind nämlich nur einige von den über 350 Hörern, die uns jeden Monat auf Patreon unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn auch ihr regelmäßig Insert Moin hört und euch der Podcast gut gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal einen Blick drauf werfen würdet unter patreon.com/insertmoin. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel, bei mir als Co-Moderator. Das ist nämlich wichtig. Der Manu, guten Morgen. Der schlechteste Geräuschimitator übrigens.
Ja, ich dachte, ich würde es meiner Serie treu werden. Das sollte das Ausrufezeichen sein.
Ach so, ich dachte, das war das Star Trek Türöffnungsgeräusch.
Frechheit.
Okay.
Ich geb dir.
Und als Gast begrüßen wir den Michi. Guten Morgen.
Morgen. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, du würdest mich als Feminazi und Social Justice Warrior ankündigen. Verdammt nochmal.
Nee, das Problem ist ja, im Vergleich zu uns ist das ja wirklich harmlos, was du da betreibst an Social Justice Warrior. Wir sind ja die Internetpolizei persönlich. Deswegen, Michi, wir haben dir versprochen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, dass wir dich auch mal zu einem Nicht-Batman-Thema einladen, glaube ich, beim letzten Mal.
Stimmt.
Genau, und diesem Versprechen werden wir jetzt hiermit gerecht, denn es geht um Metal Gear Solid 5, ein Podcast, von dem wir, Manu, ungefähr alle 2 oder 3 Tage über Twitter, Facebook oder sonst wo gefragt werden, wann der denn endlich kommt.
Ja, völlig zu Recht. Ist ja auch eins der heiß erwartetsten Spiele überhaupt. Wissen eigentlich alle, wer der Micha ist? Der Michi?
Ja.
Also Michael Obermeier? Ja,
das erkennt man, oder? Das setze ich jetzt voraus, weil wenn man Batman und Michi sagt, wer soll das sonst sein?
Gut. Ihr habt doch vor allem auf eurer Webseite so coole, so Gästeprofile. Da kann man doch einfach draufklicken, dann sieht man das doch, oder nicht?
Ja, aber wenn uns jetzt Leute gerade beim Joggen hören, beim Einschlafen, unterwegs
sind. Ja, so ein bisschen Einsatz muss verlangt sein.
Ein bisschen muss sein. Ja, Metal Gear Solid 5. Wir hatten ja schon einen Podcast über Ground Zeroes, logischerweise. Diese Vorab-Version, nenne ich es jetzt mal, die so ein bisschen mehr als eine Demo-Version war. Und jetzt ist ja das finale Spiel endlich da. Und ja, Schleichspiel, Daniel, ist doch genau dein Spieleherbst, oder? Wird damit eingeläutet.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch deswegen im Vorfeld schon drauf gefreut, weil ich halt eigentlich auch ein großer Serienfan bin. Wir haben im Vorgespräch ganz kurz abgesteckt, ob wir auch über Story und Handlung und sonst was reden sollen. Und dann habe ich gesagt, nee, mal lieber nicht, weil ich habe echt Angst, dass ich da als Metal Gear Noob und absoluter Trottel überführt werde, wenn ich was zur Story von Metal Gear sagen soll. Die verstehe ich nämlich überhaupt nicht, aber ich meinte auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass selbst Kojima irgendwann mal die Segel gestrichen hat und gesagt hat, ja, ich verstehe eigentlich selber auch nicht mehr, was das alles soll. aber das quasi Scherz beiseite, wir werden hier natürlich ein bisschen was irgendwie zum Spiel sagen, anders kann man ja auch gar nicht drüber sprechen, aber es muss niemand Angst haben, dass wir irgendwelche fetten Story-Plot-Twists oder sowas jetzt hier spoilern, deswegen das ganz kurz nur vorweg. Vielleicht mal zum Anfang, ich fand es total interessant, dass Kojima, als ich das Spiel eingelegt habe, habe ich mir sofort gedacht, okay, geil, Kojima scheißt schon wieder auf alle Konventionen, nämlich es gibt so ein bisschen so diese ungeschriebene Regel im Games-Business so, dass du als Spieler so schnell wie möglich irgendwie im Gameplay sein sollst. Also das ist bei Free-to-Play-Sachen und sowas ist das noch viel krasser als bei klassischen Box-Produkten und Konsolenspielen und so, aber trotzdem bist du normalerweise so dieses, hey, gib dem Spieler möglichst schnell die Hoheit über das, was er spielt, damit er dann auch reingesogen wird. Und was macht Kojima? Er zeigt dir halt einfach mal 2,5, 3 Stunden, wie lang dauert es, echt Auftaktsequenz, in der du nichts machen kannst, außer über den Boden krabbeln. Und es ist quälend langsam. Michi, ist das, also wie hat dir der Auftakt da gefallen?
Also wenn man sich das Spiel, was danach kommt und diesen Auftakt nebeneinander legt, dann könnte man eigentlich meinen, dass da irgendwie im Presswerk Mist passiert ist und dass die Intro-Sequenz zu einem anderen Spiel ist.
Ja.
Ich fand die halt super toll, also mir hat die schon gut gefallen. Was ich bei dieser Eröffnungssequenz ein bisschen schade fand, ist, sie ist halt von vorne bis hinten durchgeskriptet und es wird dir ja nach und nach so beigebracht, wie man schleichen und wie man schießen kann und so, aber ich finde, dass das das, was man einem da beigebracht wird, einen überhaupt nicht auf das eigentliche Spiel vorbereitet. Also es ist eigentlich so als als Tutorial-Sequenz völlig ungeeignet. Es ist halt nur so ein Call of Duty-Verschnitt. Der eine legt vor und du schleichst dem hinterher Level gewesen.
Ja, ich habe auch so das Gefühl gehabt, so es soll sowas wie ein Tutorial sein, aber es bringt einem irgendwie gar nichts und dafür dauert es dann auch viel zu lange. Also ja. wie du gesagt hast, Daniel, es gibt ja oft so Sequenzen, wo man quasi schon alle Fähigkeiten hat, so Metroid-mäßig, irgendwie flüchtet und dann verliert man alle Fähigkeiten und dann fängt man von vorne an und hat irgendwie schon mal aber erfahren, wie es sich später anfühlen kann. Und da hat Ground Zeroes irgendwie viel mehr als Tutorial funktioniert, finde ich, als jetzt die eigentliche Intro-Sequenz.
Vielleicht war das auch die Absicht von Kojima, dass er halt einfach gesagt hat, okay, ich setze voraus, dass die Leute Ground Zeroes gespielt haben. Das ist das Tutorial, auch wenn es halt natürlich ein sehr langes Tutorial dann ist. Und ich erwarte einfach, dass die Leute das halt jetzt können. Und den eigentlichen Auftakt von Phantom Pain, den nutze ich jetzt eben dafür, um was anderes rüberzubringen oder halt um den Spieler anders dann irgendwie abzuholen. Ja, kann man jetzt diskutieren,
ob das... Ja. Was du gerade gesagt hast mit dem Spieler abholen, ich finde, das ist halt das absolute Gegenteil von den Spieler abholen.
Genau,
das ist so, zugucken müssen, wie Leute vollkommen unverständliches Zeug vor sich hin brabbeln. Und ich will doch eigentlich nur nach Afghanistan und Ziegen entführen.
Ich habe auch die ganze Zeit gedacht, wie komme ich denn jetzt nach Afghanistan? Und auch absurd geil fand ich, ich war völlig verwirrt. Ich habe eine stellenweise echt gedacht, ist jetzt irgendwas schief gegangen oder habe ich irgendwas völlig falsch verstanden, was Metal Gear sein soll? Also so diese Erwartungshaltung war dann ja komplett gebrochen mit diesem Intro. Und vor allem, als man, kein Spoiler, weil es hat an einer Stelle kommt so dieses typische, wie man in Rollenspielen das kennt, fragt dich jemand, wie möchtest du aussehen? Und dann wählt man ein Gesicht aus. Und ich dachte nur so, was? Was soll das denn jetzt? Ja. Und dann kannst du wie Gesichtsoptionen
auswählen.
Naja, es ist ja kein Spoiler.
Ja, aber es wird das, also ich will jetzt nichts verraten, aber das wird später sehr, sehr wichtig, dieser Moment.
Aber an der Stelle kapiert man ja überhaupt nicht, was das soll und es wird auch nicht erklärt. Und das ist aber ja auch so typisch Kojima. Er macht halt auch oft Sachen, gerade in dieser Intro-Sequenz, ohne das Bedürfnis zu haben, dir zu erklären, warum du das jetzt machst oder wieso das gerade wichtig ist. Oder ob es wichtig ist.
Genau, das wollte ich nämlich auch noch, um meinen Satz dann zu Ende zu führen, zu sagen, ob das dann so clever war, diese 2,5 Stunden Auftaktsequenz, dieser mitspielbare Film, in dem man eigentlich nichts macht, außer weiterdrücken, damit es weitergeht. Ob das so clever war, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Mir hat's schon irgendwie so Lust gemacht, weil mir war von vornherein klar, hey, das wird jetzt hier ein 50-60-Stunden-Ding. Da sind 2,5 Stunden als Auftaktsequenz ja fast schon winzig und vernachlässigbar. Und wenn man sich dessen vor Augen hält, finde ich das okay. Das ist jetzt nicht irgendwie, wo man sagt, hey, das Spiel dauert nur 5 Stunden und dann musst du 2,5 Stunden nur Knöpfchen drücken, sondern so ist es dann schon tatsächlich okay. Michi, ihr habt bei GameStar so ein neues Videoformat, was ich sehr cool finde. Das heißt irgendwie Wahrheit oder PR oder irgendwie so. Ich glaube, der Name fällt mir
jetzt nicht. Werbung oder Wahrheit.
Also Werbung oder Wahrheit,
genau. André Peschke, ja.
Richtig, genau. Das ist quasi wie so Flaschendrehen, nur eine Flaschendrehen. Und dann wird am Ende...
Das funktioniert so, dass der Tester des Spiels und André Peschke sitzen da und dann liest André Peschke ausgewählte Zitate aus Pressemitteilungen, aus Interviews vor, was eben im Vorfeld zu dem Spiel behauptet worden ist. Und der Mensch, der das Spiel getestet und damit durchgespielt hat, erklärt hat dann, wie viel da wirklich dran ist und hinterher zählt man halt dann zusammen, wie viel Bullshit da erzählt worden ist. Ist relativ oft relativ viel Bullshit.
Genau. Und deswegen wollte ich das jetzt, einfach mal bei uns klauen, dieses Format. Und zwar Metal Gear Goes Open World war ja einer der großen Claims, den Phantom Pain sich da auf die Flagge geschrieben hat und der auch in jedem Trailer und sowas kam. Deswegen gebe ich die Frage einfach mal an dich weiter. Ist das jetzt Wahrheit oder PR?
Also das ist eine der Gründe, warum ich am Anfang gesagt habe, dass das Intro wirkt wie das Intro zu einem anderen Spiel, weil das Intro eben mit diesem, es ist voller selbst ablaufender Story-Sequenzen, ist total durchgeskriptet, du läufst halt einfach nur einen geraden Gang entlang. Und sobald das eigentliche Spiel dann losgeht, ist es ja das völlige Gegenteil. Also da freust du dich ja theoretisch dann über jede einzelne Zwischensequenz, die du mal irgendwo auflöst, weil es halt über weite Strecken, es ist so viel Spiel, da ist so viel Mechanik und selber irgendwo rumlaufen und entdecken und machen und tun und eigentlich nichts vorgeschrieben bekommen. Und das hatte die Metal Gear Serie bisher noch nicht. Ich meine, bei Ground Zeroes war es natürlich im Kleinen, da konntest du auf dieser Basis ja auch dich frei bewegen, nur so eine kleine Basis. Und jetzt ist es halt hier mit riesen Afghanistan und riesen Afrika, wo du halt so viel Quatsch veranstalten kannst, was in den bisherigen Spielen so nicht drin war. Ich würde nicht sagen, dass es die perfekte Open World ist, weil es fehlt dann schon so ein bisschen, es ist nicht sehr lebhaft, das ganze Gebiet, aber so ein Open World Gebiet gab es in Metal Gear noch nie.
Nee, also von der Größe
genau,
also
her. Man muss vielleicht nochmal kurz erklären, man hat eine Basis, wer es jetzt irgendwie so gar nicht mitgekriegt hat. Und von dort aus kann man mit dem Hubschrauber Einsätze fliegen. Und es können entweder Story-Missionen sein oder Nebenquests, die man vorgeschlagen bekommt. Also Story wird natürlich nur weitergeführt, wenn du die gelben Story-Missionen auch spielst. Und es kann dann zum Beispiel sein, hier, wir haben hier irgendwie so einen Dolmetscher entdeckt in einem diesem Gefangenenlager, in dem Lager in Afghanistan. Und dann gehst du immer auf die gleiche Map stellenweise pro Story-Mission. Also du kommst in wiederkehrende Gebiete. Und dann kannst du da infiltrieren. Du kannst aber nebenher auch anderen Blödsinn machen. Also du kannst auch irgendwelche anderen kleinen Lager vorher schon irgendwie ausräumen, kannst da gucken, ob irgendwie noch Wertgegenstände rumliegen, Ressourcen, kannst Ziegen entführen, wie du so schön gesagt hast, kannst Leute rekrutieren und so weiter. Aber du bist dann halt trotzdem innerhalb dieser Story-Gerüsts in der Zeit drin, wo du es ausgewählt hast. Du kannst aber nicht Story-Missionen finden oder sowas wie bei Witcher, dass du sagst, okay, hier in dem Lager ist jetzt dieser Dolmetscher. Wenn du nicht an der Stelle schon von der Story-Mission bist, dann ist der da auch nicht. Also deswegen ist es so ein bisschen ja. So eine halbe Open World. Gell?
Also es gibt so ganz wenige Ausnahmen, wo man mal durch das Forschen in der Spielwelt Dinge in Bewegung setzt, die dann auch zu Story-Missionen oder Neben-Story-Missionen führen. Aber so wie du es erklärt, das ist schon die Regel, dass die Hauptstory dann passiert, wenn man auf Hauptstory gedrückt hat und nicht vorher.
Mich hat es aber tatsächlich gar nicht gestört, muss ich sagen. Ich fand die Erklärung, warum du eben auch immer wieder extrahiert wirst, also immer wieder mit dem Hubschrauber dann zurück zur Basis fliegst und dort eben dann Sachen managst oder oft wirst du ja auch zurückgerufen, dass sie halt sagen so, hey Boss, wir haben hier ein Problem auf der Basis, komm doch mal bitte vorbei, wenn es dir gerade passt, so ungefähr. Also jetzt umschrieben, was die dann zu dir sagen. Und ich finde, das hat sich schon auch immer irgendwie logisch angefühlt, dass der halt nicht irgendwie hunderte Tage am Stück einfach dann irgendwie im Einsatz bleibt, sondern dass er halt immer wieder zurückfliegt zur Basis, sich quasi auch im wahrsten Sinne des Wortes erfrischt. Er geht ja dann in diese Dusche rein und dann steht da irgendwie so mentally and bodily refreshed oder irgendwie sowas. Und das fand ich, das hat mich eigentlich gar nicht gestört. Ich habe jetzt da irgendwie nicht gesagt, ach, das wäre jetzt viel cooler, wenn das jetzt so echte Open World wäre und ich tatsächlich an jeder Stelle immer entscheiden könnte, wie es weitergeht. Sondern ich fand es, dass das immer so einzelne Missionshappen waren, hat mir tatsächlich eigentlich ganz gut gefallen, hat mich nicht gestört.
In der Welt. Wobei du ja tatsächlich die Nebenmissionen könntest du ja, wenn du willst, ja tatsächlich echt Open World spielen. Also die kannst du ja mehr oder weniger mehrere am Stück abschließen, ohne wieder zurück zu müssen zwingen. Ja, aber nach den meisten Story-Missionen ist halt erstmal Schicht im Schacht und muss wieder zurück und so.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch manchmal gemacht, wenn ich auf der Karte gesehen habe, hey, ich muss eh gerade durch diesen kleinen Ort und dann siehst du da so einen blauen Kreis um diesen Ort und dann weißt du, ah, da gibt's eine Nebenmission und dann guckst du halt nach, was das ist und oft ist das dann halt so eine Mission wie stehle den die blau, wie heißt das, blau? Blueprint?
Blaupause,
das war das Wort, danke. Stehle die Blaupause von der und der Waffe. Und dann sagst du dir, ja gut, wenn ich da eh durch muss, kann ich die auf dem Weg einfach nur gleich mitnehmen. Das habe ich dann meistens so gemacht und das ergibt sich eigentlich ganz gut. Von den einzelnen Einsätzen, was Kojima ja auch so ein bisschen versprochen hat und was er aus meiner Sicht, da bin ich dann gleich mal auf eure Meinung gespannt, extrem gut eingehalten hat, war so dieses, du hast jetzt tatsächlich mal selber die Möglichkeit, also du entscheidest, wie du so eine Mission angehst und du kannst auch alle Systeme, die das Spiel dir da zur Verfügung gibt, einsetzen. Also ich bringe mal ein Beispiel, eine Mission ist halt zum Beispiel, zerstöre die Kommunikation in Lager XY. Dann gehst du da halt hin, robbst dich da ran, nimmst dein Fernglas und guckst erstmal. Dann sagst du, ah, okay, da sind 3 Satellitenschüsseln. Die werden dann auch markiert und dann weißt du, okay, ich muss diese 3 Satellitenschüsseln zerstören. Dann habe ich gemacht, okay, wie mache ich das?
Beschüsseln, wolltest du beschüsseln sagen? Satellitenschüsseln beschüsseln.
Ja, wie mache ich das? Also habe ich C4 bestellt. Das musste ich dann zu Hause in Auftrag geben, also quasi mit meinem Gerät zu Hause bestellen, also an der Homebase bestellen. Dann wurde es mir geliefert per, das wird dann so per Hubschrauber-Drop abgeworfen. Dann konnte ich das in Empfang nehmen, bin dann in das Lager reingeschlichen, habe das C4 angebracht, habe aber noch keins in die Luft gesprengt, sondern erst als ich alle drei Satellitenschüsseln mit C4 versehen hatte, bin ich wieder rausgeschlichen aus dem Lager und habe aus sicherer Entfernung schön mit dem Fernglas geguckt und habe dann gesehen, wie die alle da rein nach in die Luft geflogen sind, weil ich den Auslöser gedrückt habe. Das ist natürlich wahrscheinlich der logischste Weg, aber trotzdem hatte ich dann am Ende der Mission das Gefühl, okay, ich habe das jetzt so gelöst, wie ich das für richtig gehalten habe und ich bin jetzt der coole Behind Enemy Lines Geheimagent, der das so gelöst hat. Und das Spiel funktioniert dann halt auch so. Es gibt dann später die Möglichkeit, die Vision nochmal zu wiederholen. Und dann habe ich es mit einem Luftangriff gemacht, hat auch funktioniert. Genauso gut kann man sie aber auch irgendwie mit einer Panzerfaust wegsprengen. Also jede dieser Möglichkeiten funktioniert und jede dieser einzelnen Spielsysteme, wenn ihr meint, was ihr mit Spielsysteme meint, funktioniert da.
Ich hatte ständig das Gefühl, das lässt mir das Spiel durchgehen. So darf ich das machen? Das ist ja cool. Also sei es teilweise, du hast jetzt einen Kampf gegen, ich will es da nicht spoilern, aber sagen wir, einen schwereren Kampf gegen einen besonders starken Scharfschützengegner oder so. Und wenn ich halt Bock habe, dann lasse ich mir halt einfach einen Panzer liefern, setze mich halt in meinen Panzer und dann macht mir das halt überhaupt nichts aus, dass der die ganze Zeit mit dem Scharfschützengewehr auf mich schießt. Ich darf diesen Kampf in meinem Panzer auskämpfen. Und niemand sagt so, nee, das ist verboten. Du kriegst halt vielleicht am Ende nicht die volle Punktzahl, was immer so ein Missionsrating mit S+, Gold, irgendwas mit Sternchen, ist so das Beste. Kriegst halt dann nicht die bestmögliche Missionsbewertung. Aber das Spiel lässt dir das durchgehen, weil das deine Wahl war, wie du das angehen willst. Das fand ich super. Und nochmal zurück zu dem mit dem mit den Satellitenschüssen zerstören, das habe ich dann auch erst im Nachhinein rausgefunden, du kannst irgendwann im Spiel so völlig sinnlos eine Kinderwasserpistole bauen und du kannst das ganze Elektro-Equipment in dem Spiel mit der Wasserpistole auch kaputt machen.
Das geht. Geil. Das habe ich gar nicht festgestellt. Scheiße. Weil ich habe mir immer gedacht, die muss man ja bezahlen, die Wasserpistole. Das ist jetzt nicht so, dass man die einfach bekommt, sondern du musst die Forschung dafür in Auftrag geben und das kostet dich dann Credits. Und dann habe ich mir gedacht, warum soll ich denn das machen? Was ist denn das für ein Blödsinn? Das ist halt wieder so ein
typischer Kojima-Scheiß auch sein muss. Ja. So. Also, Leute, ihr entwickelt mir jetzt ein Wasserabfeuerungssystem. Sie meinen eine Kinderwasserpistole? Nein, ein taktisches Wasserabfeuerungssystem.
Geil. Also, ich finde auch zu diesem ganzen Open World, dass man so spielen kann, wie man will. Am Anfang hat mich das auch total verwirrt, weil ich halt so rangegangen bin, okay, Schleichspiel. Also schleiche ich mich da immer ran, dann habe ich irgendwie meinen Sniper gezückt, boom, alle im Lager aufgeschreckt, weil natürlich die Sniper irgendwie zu laut waren. Dann dachte ich so, ja, scheiße, funktioniert ja gar nicht. Du musst halt an solche Sachen dich dann auch erst ranforschen. Also, wie du gesagt hast, dann Panzer liefern lassen. Das kannst du natürlich auch erst machen oder Wasserpistole benutzen oder irgendwelche speziellen Waffen kannst du halt erst benutzen und dann diesen Weg auch gehen, wenn du es erforscht hast.
Aber da muss man aber erstmal drauf so kommen. Also auf die Idee, dass man mit einer Wasserpistole das Elektroequipment halt kurz schießt.
Sau gut. Aber was ich sagen wollte, eben am Anfang ist es mir schwer gefallen, so die ersten 10 Missionen, bis man halt gute Ausrüstung zusammen geforscht hat. Mhm. Diesen Schleichweg wirklich gehen zu können. Also du hast halt wirklich nur deine kleine Betäubungspistole. Damit kommt man schon relativ weit. Aber wenn du halt entdeckt wirst, dann ist halt sofort Alarm. Dann musst du irgendwie sofort losballern. Und ballern funktioniert halt semi-gut, was ja auch völlig in Ordnung ist in dem Spiel. Man kann aber, wenn man später die Waffen hat, es gibt ja dann auch Maschinengewehre und Uzis und Schlag mich tot, Granatwerfer, dann kannst du das Ding ja völlig Rambo-mäßig auch einfach immer komplett die Lager ausräumen. Das hatte mich total verwundert, aber ich finde es fühlt sich nie so an, als hätte man völlig versagt, wenn man beim Schleichen erwischt wird. Man hat immer noch irgendwie eine Möglichkeit, dann die Wache schnell K.O. zu schlagen durch diese Reaktionsmoves, sodass der Alarm vielleicht doch noch nicht gleich losgeht, dann die Leiche schnell verstecken und sich dann irgendwie nochmal in Sicherheit begeben. Das finde ich echt gut und es fühlt sich auch open-worldig an, dass du dann sagst, okay, ich hau nochmal ab mit dem Pferd und komm dann später nochmal von der anderen Seite.
Ich habe einen der Bosskämpfe mit Artillerie geschafft. Also gibt's eine, ja, ich nenne sie mal Gegnereinheit, die sind viel, viel stärker als der Rest der Soldaten. Und die können sich auch so wegbeamen und sowas. Also die sind wirklich echt schwer zu besiegen. Die stecken auch total viel Schaden ein. Und dann habe ich gedacht, an der Stelle, scheiße, wie sollst du denn das schaffen? Du bist ja völlig underpowered. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Panzerfaust und nichts entwickelt. Also da habe ich mir gedacht, scheiße, das ist ja irgendwie ganz schön doof, dass das Spiel dich jetzt in so eine Sackgasse reinlässt, weil du kannst die mit den normalen Waffen, die ich hatte, und es waren halt nun mal vorrangig Schleichwaffen, also Betäubungspistole und so Zeugs, bist völlig chancenlos gegen diese Elite-Einheit. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, ich habe doch so einen Luftangriff. Vielleicht kann ich es schaffen, mich irgendwo zu verstecken, damit die mich suchen. Und vielleicht halten die dann auch mal ein paar Minuten irgendwo still. Und dann hole ich den Luftangriff und siehe da, das funktioniert. Also das Spiel, natürlich kriegst du in der Endabrechnung, kriegst du dann halt fette Credits-Abzüge, weil du halt irgendwie 35 Luftangriffe angefordert hast oder so. Aber die Mission gilt als erfüllt und es gilt auch als geschafft. Und das ist halt auch wieder sowas, wo ich sage, okay, natürlich fühlt man sich da nicht besonders gut, wenn man dann am Ende das irgendwie B-Rating bekommt und sagt, ja, toll, du hast halt irgendwie fette Abzüge, weil du 20 Mal den Luftangriff angefordert hast. Aber das Spiel erlaubt dir das. Und ähnlich ist das ja das, was du geschildert hast, Michi, mit dem, ja, bestellst du einfach einen Panzer und machst das. Geht dann auch. Und das ist schon sehr, sehr cool.
Das einzig Blöde an dem System ist, dass die meisten S-Rankings, also S wie super, glaube ich, die Top-Wertung ist dann dieses S-Ranking, die kriegst du meistens nur, wenn du in einer bestimmten Zeit, also du musst es sehr, sehr schnell schaffen. Ja. Ganz oft auf so Missionen, dass du sagst, okay, beim ersten Mal spielen weißt du, der Laster fährt jetzt die und die Route, das findest du aber erst raus, wenn du ein bestimmtes Dokument in irgendeinem Lager findest, dann kannst du das S-Rating gar nicht schaffen, wenn du es dann nochmal spielst, dann gehst du irgendwie direkt zum, keine Ahnung, zum Flughafen, da steht dann der Laster, kannst ihn direkt entführen. Und dann kriegst du das S-Rating. Das ist so eher so dann dieser Mehrspielwert. Also man kann, glaube ich, nicht immer auf Anhieb sofort das S-Ranking schaffen, weil man dann dazu einfach manche Informationen wissen muss. Aber das ist dann halt so dieses Arcadige daran, gell? Dass man sagt, okay, für nochmal spielen und perfektionieren, wer da wirklich Bock drauf hat, dann so eine Mission auch so zu spielen, dass er überhaupt nicht entdeckt wird, gar keine Bestellungen aufgegeben hat und so weiter und so fort. Das wird ja auch storytechnisch nicht erklärt, warum du die Mission nochmal spielen kannst. Von den Credits, die du dort erwirtschaftest und den Punkten, Konto und so weiter und Forschung, die gehen ja trotzdem alle weiter. Also da nimmt sich das Spiel ja dann auch nicht ernst, sondern weiß in dem Moment auch, okay, wir sind ein Spiel, die Leute mögen das gerne, das dann zu perfektionieren, deswegen erlauben wir das. Das ist, macht
das so ja gar keinen Sinn, cool, aber es geht. Dass man das macht, dass man das machen kann, also dieses, ich meine, dieses Missionsrating, das gab es ja in den vorherigen Metal Gear Spielen auch. Was mich ein bisschen gestört hat in dem Spiel ist, dass ich, der jetzt eigentlich nur Story-Mission nach Story-Mission nach Story-Mission gerne spielen würde, später im Spiel dann die gleichen Missionen nochmal mit schwereren Parametern vorgesetzt bekommen. Also, obwohl ich sie mehr oder weniger ja selbst schon, ich könnte mir selbst schon auswählen, ich spiele die Mission jetzt ohne entdeckt zu werden oder ich spiele die Mission jetzt mit Brachialgewalt oder so, dass dann später im Spiel immer mal wieder Missionen einfach gerecycelt werden und mit minimalen Änderungen, das wirkte irgendwie ein bisschen hingeschlampt.
Das wollte ich mir nämlich auch von euch mal gern wissen. Was war in Kapitel 2 los? Also ging da das Geld oder die Zeit aus und dann haben sie einfach gedacht, ja komm, dann hauen wir halt einfach die gleichen Missionen nochmal in einem höheren Schwierigkeitsgrad rein. Weil es gibt ja dann teilweise auch völlig absurde Missionsmomente, so dass ich dann zum Beispiel Quiet als Charakter schon habe und dann trotzdem aber nochmal hin muss, um sie zu rekrutieren in der Mission. Und dann fliege ich mit ihr zu der Mission, um sie erstmals kennenzulernen und sie abzuholen. Das ist also völlig verwirrend. Das hat mich auch tatsächlich ein bisschen geärgert. Ich weiß nicht, wie es da euch ging, aber ich habe mir gedacht, so ernsthaft, also das Spiel dauert jetzt eh schon irgendwie 50, 60 Stunden. Und damit ich dann da noch weiterkomme, verlangt ihr von mir, dass ich nochmal diese Mission, die ich schon geschafft habe, im höheren Schwierigkeitsgrad zu spielen, damit ich dann die Missionen, die weiteren Missionsvideos sehen kann. Das fand ich irgendwie ein bisschen madig hinten raus.
Das ist ja ein bisschen eine Reminiszenz an Peace Walker, wo das ähnlich war, dass es halt eine vermeintliche Endsequenz gab und wenn du aber wirklich das komplette Ende sehen willst, dann musst du nach dem Ende anfangen, solche Grind-Bonus-Missionen zu machen und je mehr Missionen du über das Ende hinaus machst und dann treibst du mehr oder weniger einen unsichtbaren Counter nach oben, der dann neue, richtige Story-Einsätze freischaltet. Und so war es hier jetzt auch. Man muss ja von diesen Bonus-Missionen, die besonders schwer sind, muss man ja eigentlich gar keine machen, aber jede Mission, die du abschließt, sei es eine Nebenmission oder sonst was, treibt diesen Counter voran, dass nochmal was passiert. Und das wirkt aber tatsächlich irgendwie, als wäre da das Geld knapp, die Zeit knapp gewesen, dass man irgendwie dieses zweite Kapitel nochmal mit Missionen voll kriegt, allerdings, dass es hinterher nach mehr aussieht.
Es lohnt sich tatsächlich. Also es die eigentliche Endsequenz, also ich bezeichne es mal die eigentliche Endsequenz, die lässt einen da wirklich mit völligen Fragen zurück und denkst dir, wie, das war's jetzt schon. Und dann kommt aber wirklich nochmal das heißt, glaube ich, sogar True Ending, und das ist dann auch wirklich ein Ende, was den Namen verdient hat. Aber wenn man halt einfach nach, ich glaube, das ist Mission 30 oder sowas, aufhört, dann denkt man sich, ja, ganz schön fad, das Ende. Also das ist jetzt irgendwie blöd. Und dann muss man aber halt nochmal bis Mission irgendwie 47 oder sowas durchhalten. Und dann kommt dieses True Ending. Und das lohnt sich aber dann halt. Aber bis dahin, ich weiß auch nicht genau, das Spiel sagt dir halt auch an keiner Stelle. Weil Michi, du hast jetzt gesagt, es ist so ein unsichtbarer Counter. Ich hatte das Gefühl, ich muss die Mission im höheren Schwierigkeitsgrad machen. Weißt du zufällig, ob man die auch anders freischalten kann, dieses True Ending, ohne die zu machen?
Also es gibt halt bestimmte Parameter. Das hängt zum einen mit dem, also das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, dass es ja so ein riesen Metagame noch gibt, die eigene Basis aufzurüsten. Also das ist ja Ortsstationen, du kannst ja auch zusätzliche Basen dazu bauen und Zeug. Und ich glaube,
was
es hängt
mir zum total einen Spaß macht übrigens.
Es hängt zum einen so ein bisschen davon ab, wie weit deine Basis gebaut ist. Da muss irgendein Status erreicht sein. Und zum anderen geht jedes Mal nach dem Ende, wenn du einen Einsatz abschließt, und es können auch Nebenmissionen sein, beziehungsweise bestimmte Nebenmissionen, dann geht dieser Counter auch weiter nach oben, dass eben jetzt wirklich die nächste relevante Story-Mission gemacht wird. Du musst also nicht diese super schweren Varianten der bereits geschafften Story-Missionen nochmal spielen, dass es halt wirklich weitergeht. Aber wer weiß denn sowas? Also jeder, wie du eben schon gesagt hast, jeder denkt sich halt, ja, okay, jetzt ist hier der Abspann gelaufen, was mir hier freigeschaltet wird, ist nur irgendwie so eine komische Replay-Mission nochmal in schwer. Will ich nicht, lass ich liegen.
Ja. Es fühlt sich an wie New Game Plus, dass man halt denkt, ja, na gut, jetzt hast du den Abspann gesehen. Also da ist ja auch, man muss dazu sagen, da kommt halt wirklich 8 Minuten Abspann, der durchläuft und mit allem hier PR in Südjapan hat der und der gemacht und also wirklich alle Beteiligten genannt und du denkst halt wirklich, das war's jetzt und dann kommt halt, Kapitel 2.
Wobei es ja, wenn es in diesem Spiel eins zu viel gibt, dann Abspende. Ja.
Oh Gott. Was soll denn der Blödsinn? Ich reg mich jedes Mal auf. Zum Glück kann man die überspringen, aber bei jeder Mission wird dir A vorher gespoilert, wer jetzt da drin vorkommt.
Oh ja.
Also
ja,
wenn jetzt in irgendeiner Mission irgendwie ein Charakter auftaucht, der vorher noch nicht da war, dann steht der in den Anfangscredits mit Namen. Also wie bei so einem Film, so Staring. Das ist doch völlig idiotisch. Auch sogar irgendwelche Gegnertypen, wo du denkst, wie sollen die denn da nachher drin vorkommen? Weil die Mission, das dir überhaupt nicht sagt. Ganz, ganz komisch. Und nach jeder Mission, wenn du dann wieder im Hubschrauber sitzt, irgendwie written by Hideo Kojima, designed by Kojima, Kaffee gekocht bei Kojima. Also ganz, 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 ganz furchtbares
Ego. Ich frage mich, ob, wer das nicht mitbekommen, es gab da ja so ein bisschen Differenzen zwischen Beef. Kojima und Konami. Hauptsächlich, dass sein Name eben von dem Cover-Artwork des Spiels entfernt wurde. Und ich frage mich ja, dieses Henne-Ei-Problem, wer da den ersten Schuss abgegeben hat. Also ob mehr oder weniger erst Konami gesehen hat, dass dieser größenwahnsinnige Depp sich halt immer vor und nach jeder Mission da 20 Mal selbst an die Schulter klopft. Oder ob mehr oder weniger Konami gesagt hat, so, und jetzt machen wir dich hier von der Schachtel runter. Und dann er gesagt hat, so, ihr Penner. Und dafür bin ich aber jetzt vor und nach jeder Mission mindestens 30 Mal namentlich erwähnt.
Das interessiert mich auch, was der ausschlaggebende Punkt war hier. Ja.
Das ist echt ganz, ganz absurd, ja. Jetzt mal so zu dem Open-World-Ding noch zurück. Hattet ihr auch so ein bisschen das Gefühl, dass das halt so ein typisches Open-World-Problem ist, dass die Story und die Inszenierung dann natürlich auch so ein bisschen ausfransen, weil man halt nicht so gut getaktet, so bam, 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 hier, das ist die Hauptstory, da geht's jetzt entlang, sondern man macht halt zwischendrin auch einfach mal Blödsinn. Oder Manu, man levelt seine Basis hoch, lässt Sachen erforschen, macht da Personalzeugs, also verschiebt verschiedene Personalleuten zwischen einzelnen Bereichen seiner Basis hin und her, wenn man jetzt halt sagt, okay, ich brauche Forschungslevel 15, um diese Waffe zu bekommen. Also schiebst du Leute von deinem, irgendwie, weiß ich nicht, Medical-Team rüber zu deinem R&D-Team, damit du dort höherlevelig bist, damit du dann irgendwie die Schalldämpfer für dein Gewehr entwickeln kannst oder sowas.
Genau das habe ich gemacht und es hat mir aber auch Spaß gemacht, dieses Metagame. Das war auch Teil dieses Metagames, aber das gehört für mich auch zum Spielspaß dazu. Also ich verbringe sehr viel Zeit auf dieser Personalebene, weil ich dann immer sage, okay, ich will jetzt unbedingt den Schalldämpfer für mein Snipergewehr. Und dann habe ich halt wirklich gezielt auch Leute gesucht in der Open World, die dann bei R&D irgendwie ein A- oder ein B-Wert haben oder sogar besser oder die mit Fragezeichen, habe die dann mit dem Fulton nach Hause geschickt. das hat mir total Spaß gemacht. Also ich bin sonst nicht so der Open-World-Quatschmacher, aber da hatte ich quasi eine Motivation, weil mir das dann wieder Vorteile in den Story-Missionen gebracht hat. Also bin ich dann losmarschiert und habe versucht, da diesen Wert aufzubessern, habe Leute hin und her geschoben. Deswegen fand ich das als Metagame total cool.
Also Manu, aber natürlich Manu, der Controller, der Spaß dran hat, in Excel-Tabellen Leute hin und her zu schieben und das als Spiel bezeichnet. Ja,
ich hab dann irgendwann gedacht, wäre eigentlich geil, so ein einfach nur diese FOB so als auf dem iOS, weißt du, so als FOB-Manager, FOB-Tycoon 2015. FOB-Manager. Und dann einfach nur so Leute, die dann so Bedürfnisse haben, so ein bisschen wie bei Rollercoaster Tycoon oder so. Fände ich total witzig.
Ja, also was der FOB-Shelter.
Ja, genau, FOB-Shelter. Und dann hatte ich aber wieder quasi Motivation, dann die Story-Mission zu machen, weil ich dann wieder eben den guten Sniper hatte. Und so hat sich das dann immer abgewechselt. Oder wie Michi vorhin gesagt hat, dann halt mal versuchen, irgendwelche Laster oder Panzer oder sowas zu entführen. Und dann merkst du, okay, da brauchst du noch mehr Ressourcen, weil du hast noch nicht so viel für die Forschung und so. Fand ich super. Hat mir gut Spaß gemacht. Aber es verfranst natürlich, aber sorry, also bei der Story, ich blick da so über dermaßen überhaupt nicht durch, dass mich dieses Verfranzen überhaupt nicht stört, weil es von sich aus ja auch schon so undurchsichtig ist, was da passiert.
Also ich behaupte jetzt einfach mal, den Großteil dieser Geschichte verstanden zu haben. Und ich glaube, nur wenn man sich das mal komplett gegeben hat, diesen ganzen Wahnsinn, dann knallt irgendwann einfach eine Sicherung durch und du winkst ab diesem Zeitpunkt alles einfach nur noch durch. Ja, natürlich ist das halt irgendwas mit so Parasiten und natürlich hat der und der Superkräfte und natürlich ist hier und da irgendwer geklont worden.
Aus dem Fingernagel.
So ungefähr, ja. Also es ist halt echt so, dass ich mag diesen Blödsinn. Und das ist natürlich Blödsinn, das kann man nicht anders irgendwie bezeichnen, aber es macht mir irgendwie Spaß. Ich mag vor allem auch, dass sich das innerhalb der Welt teilweise todernst nimmt und teilweise selbst so dermaßen auf die Schippe nimmt. Also ich glaube, in dem Spiel sind 40 Minuten Dialog zwischen zwei Charakteren darüber, wie man den perfekten Hamburger macht, drin. Ja. Was man sich anhören kann. Und ich habe das sehr genossen, während diesem Ganzen in der Open World rumlaufen und Sachen mit dem Fulton-Luftballon zu entführen, diese ganzen Audiotapes zu hören, weil das muss man auch mal dazu sagen. Also den Großteil der Geschichte gibt's nicht in Zwischensequenzen, sondern in endlos langen, voll vertonten, weil nicht geschauspielerten Audiotapes zwischen allen möglichen Charakteren. Und dann erfährst du halt x Hintergrundinformationen. Und ich glaube auch, dass man die Story nicht verstehen kann, wenn man sich diese ganzen Dinger nicht angehört hat. Weil sie absichtlich teilweise Zwischensequenzen eben so geschnitten sind, dass da Fragen offen bleiben, die dann nur geklärt sind, wenn man sich dieses Audiozeug anhört. Und also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt gerade sinnlos in der Spielwelt was rumlaufe, weil ich muss ja irgendwas machen, während das Audiotape läuft. Ich kann ja nicht einfach sitzen bleiben und das zuhören. So eine Aufmerksamkeitsspanne ja gar nicht groß genug. Und seit es übrigens den Fulton gibt, hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich war gestern im Tierpark. Dachte halt immer so, boah, da jetzt hin sneak, dem in den Nacken so einen Betäubungspfeil und dann mit dem Luftballon entführen.
Da musst du jetzt aber erstmal erklären, was der Fulton ist, für die Leute, die es gar nicht wissen.
Das Witzige ist, dieses komische Fulton, also das Fulton Recovery System gab's schon in Metal Gear Solid Peace Walker das erste Mal. Eine Art Luftballon, den man mit dem Karabinerhaken diverse Personen, Gegenstände und sonstige Sachen nach oben in die Luft heben kann und dann werden die oben von einem Transporthubschrauber bzw. Transportflugzeug eingesammelt. Dieses Einsammeln mit Hubschrauber und Flugzeug, das siehst du nicht. Du siehst halt nur, wie du machst wie so eine Art Heißluftballon, so einen kleinen, an einen Gegenstand hin, dann fliegt der schnell nach oben und dann ist er bei dir zu Hause in der Basis hoffentlich angekommen. Also wenn die Wetterverhältnisse scheiße sind, dann sterben die Leute auch mal oder die Sachen gehen verloren, aber in der Regel klaust du halt sowas. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich halt wie so eine Landplage durch Afghanistan gelaufen bin und alles, was da halt rumstand und rumlag, das brauche ich. Und das Geile ist vor allem, das Spiel bestraft dich ja auch so ein bisschen dafür, weil das kostet ja natürlich Geld. Da muss ja jedes Mal dieses Flugzeug kommen und das einsammeln. Und dann habe ich halt hinterher eine Mission abgeschlossen und bin halt voll in die roten Zahlen. Ja, genau. Gut gemacht, aber du hast halt ungefähr $1 Million an Transportkosten.
Steuergelder verschwendet für Fulton Recovery. Aber das Geile ist halt, es geht ja auch alles. Also du kannst jedes Tier, was du findest, kannst du da wegschießen mit dem Ballon und sie erklärst dir sogar, wieso, ja, wir haben hier irgendwie von, also das heißt nicht Greenpeace, aber es geht halt so in die Richtung irgendwie Greenpeace oder Wildlife Fund oder sowas, die haben uns irgendwie drum gebeten, seltene Tierarten aus dem Kriegsgebiet zu extrahieren und die belohnen dich dann auch wieder dafür, wenn du irgendwie, ich glaube, es gibt sogar ein Achievement, wenn du alle Tierarten irgendwie extrahiert hast, dann kriegst du nochmal extra
das
Geld.
Das dachte ich mir dann auch. Ja, die haben uns angewiesen, wir sollen die Tierarten hier wegbringen, dass dir nichts Schlimmes passiert. Ja, zum Beispiel, dass so ein einäugiger, komischer Söldner-Typ die entführt und auf seiner Basis zu seinem Pläsier da irgendwie zusammenfährt.
Ja, das ist schon echt super. Ich wollte mal so grundsätzlich zur Atmosphäre was sagen. Also ich finde, weil wir haben jetzt sehr viel über die Gameplay-Mechanik und sowas geredet. Es gibt so manchmal Momente, wo ich dieses Spiel einfach so, also das hat mir so richtig Genuss bereitet, weil du fliegst zu so einer Mission hin, dann machst du die Hubschraubertür so auf, sitzt halt so total cool an dieser Tür dran, der Wind pfeift dir um die Ohren, dann fliegt der Hubschrauber so eine Kurve über dem Missionsgebiet so ganz kurz, setzt dann so in 2-3 Metern Höhe so nicht zur Landung an, sondern, also er landet nicht wirklich, dann springst du halt so raus und dann fliegt der Hubschrauber weg, die sagen noch so, hey, good luck, Boss, oder sowas. Und dann wird der Hubschrauber immer leiser, es dauert aber ein paar Minuten, du hörst wirklich in der Entfernung noch, wie der fliegt. Und dann, wenn es dann zum Beispiel Nacht ist, hörst du die Grillen zirpen, die Wölfe heulen, der Sternenhimmel ist halt über dir. Da gibt's echt Momente, die atmosphärisch echt richtig toll sind. Also wo du wirklich so sagst, okay, auch wenn ich jetzt eigentlich nichts Spektakuläres gemacht habe, ich bin halt mit dem Hubschrauber irgendwo hingeflogen, bin da rausgesprungen, trotzdem Momente, wo ich sag, geil, das hat mir jetzt richtig Spaß gemacht. Das wiederholt sich natürlich hinten raus, gebe ich zu. Oder dann später, wenn du dann halt extrahiert wirst, du hast so eine total schwere Mission geschafft, bist wirklich, das macht das Spiel ja auch mit, also du bist wirklich von oben bis unten irgendwie mit Dreck und Blut überspritzt. Und dann schaffst du es, den Hubschrauber anzufordern, dann merkst du schon, oh, da hinten am Horizont, da kommt er schon. Und hörst du halt dieses typische Hubschrauberklopfen, so dieses was halt so langsam immer lauter wird, immer näher kommt. Und dann geht so langsam die Mission die Sonne am Horizont auf und du weißt, okay, jetzt habe ich die Mission gleich geschafft, weil kein Gegner verfolgt mich mehr. Dann kommt der Hubschrauber so an, setzt halt so wieder zur Landung an und dann kommt die heroische Musik und du springst halt rein, schaust nochmal wieder aus der Tür raus und dann machst du die Tür zu und weißt, du hast es geschafft. Und dann hast du wirklich so ein geil, ich bin hier der geilste überhaupt in Afghanistan. Ja.
Also der Moment, der für mich dieses Spiel sowas von definiert ist, es gibt eine Story-Mission, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, man muss da einfach irgendwelche Zivilisten extrahieren aus so einer Basis raus und das sind irgendwie, glaube ich, 4 und einer von denen kann aber nicht mehr laufen, das heißt, den trägst du. Ich habe halt das Spiel immer so gespielt, dass ich nur auf Betäubung und non-letale Waffensysteme gesetzt habe. Also habe halt auch keine Chance, wenn da irgendwie so eine Übermacht an Feinden käme. Und dann ist, sobald du mit dieser Gruppe von Leuten, denen du dann ausnahmsweise auch mal Befehle geben kannst, von wegen kommt mit oder bleibt hier, sobald du mit denen fliehst, wird da Großalarm ausgelöst. Und dann geht es jetzt eben darum, du kannst die nicht mit diesem Fulltown-System extrahieren. Es wird auch erklärt dann in der Sequenz, warum. Du musst sie also zu so einem Abholpunkt bringen. Und dann führt das dieser Fluchtweg durch so einen gebirgigen Canyon, wo so ein Fluss auch durchgeht. Und dann ist es so, dass in diesem Canyon Scharfschützen postiert sind. Da laufen vorne Patrouillen und hinter dir kommt so eine große Patrouille, weil mehr oder weniger Großalarm in der Basis war. Und die wissen, dass du in diesen Canyon geflohen bist. Das heißt, keine Waffen, diese lauter unschuldigen Leute, die halt auch, sobald sie mal ein bisschen beschossen werden, sofort sterben, weil sie halt nicht gepanzert sind und nichts. Totaler Zeitdruck, dann habe ich halt schon als Begleitung Scharfschützen dabei gehabt und mit dem Scharfschützen so einen nach dem anderen von den anderen Scharfschützen ausgeschaltet, aber trotzdem, es kam halt immer näher von hinten diese Großmacht an Soldaten, die halt diesen Canyon so durchsucht und war halt schon echt kurz vor Nervenzusammenbruch, weil ich wusste, wenn die mich halt kriegen, ich kann die nicht abwehren, die sterben auf jeden Fall. Und habe auch schon den Hubschrauber angefordert und das sind aber noch irgendwie 700 Meter bis zum Landepunkt gewesen. Und wähle den Hubschrauber an und das dauert ja im Moment, bis der da ist. Und dann sind eben diese Soldaten schon bis auf ein paar Meter an uns dran. Die ersten paar habe ich dann noch mit CQC, also mit Nahkampf irgendwie umhauen können und mit einem mit der Betäubungsding, aber dann war es wirklich so, dass sie uns jetzt erwischen und dann höre ich halt über dem Berg, über der Bergkuppe: It's the final countdown. Weil man nämlich tatsächlich seinem Hubschrauber an einem Außenlautsprecher eine Melodie verpassen kann, die immer gespielt wird, wenn der ankommt. Ja. Fliegt der Hubschrauber über diese Bergkuppe und wenn du halt in einem gewissen Toleranzbereich von dem Abholpunkt bist, dann leistet er dir automatisch Luftunterstützung. Okay. Und mäht halt mit Maschinengewehr und Raketen diese ganze Bande weg. Und dann auch irgendwie die Leute eingepackt, zum Landepunkt gelaufen, eingestiegen, weggeflogen. Und ich dachte mir, das ist doch der Wahnsinn. Das ist jetzt nicht geskriptet gewesen. Das war halt einfach so eine Mission. Und ich so, what?
Das ist halt wie in so einem, also das ist wie eine Szene wie aus so einem Vietnam-Film, weißt du, so die Soldaten rennen auf das Feld rauf und hinter dir einfach hunderte, tausende Vietcong und du denkst, jetzt ist alles vorbei und jetzt werden wir alle sterben und werden hier alle überrannt einfach vom Gegner. Und in dem Moment kommt halt der rettende Hubschrauber am Horizont und ja, du kannst da zum Beispiel auch den Ritt der Walküren und sowas irgendwie einstellen. Und also das, die Mission tatsächlich, die war auch eins der Highlights, weil sie das Spiel dir auch irgendwie so erklärt, warum diese Zivilisten da so hilflos sind. Und du hast auch wirklich so ein, du weißt es vorher nicht, triffst sie dann und hast wirklich ein Kloß im Hals, wo du halt denkst, okay, scheiße, ich muss diese Menschen hier rausbringen, denen geht's echt dreckig hier. Ich muss die retten. Und dann rennst du diesen Korridor entlang und denkst dir so, also diesen Felskorridor, und denkst dir halt so, oh, Wahnsinn, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Und also ich muss dann sagen, ich bin dann zur Gewalt übergegangen, weil mir einfach das Leben der Zivilisten da in dem Moment wichtiger war. Und dann wirklich so eine Mission, wo ich ja wieder sage, okay, das war wieder Kojima at its best, weil da schafft das halt wirklich auch dann Inszenierung, Story, diese ganzen Gameplay-Systeme, alles geht da perfekt zusammen und schafft was ganz Großes an der Stelle. Ja. Es gibt aber auch, muss man wieder sagen, Momente, wo du halt sagst, das ist halt auch wieder so Kojima zwischen Genie und Wahnsinn. Es gibt halt auch Momente, wo du dir denkst, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich jetzt beschämt wegdrehen soll oder was das jetzt eigentlich soll. Quite, die Scharfschützin ist für mich so ein Beispiel. Also das müssen wir halt ansprechen, weil das hat im Vorfeld ja auch für viel Diskussionen und Streit gesorgt. Du hast auch eine Kolumne auf GameStar geschrieben, die ich sehr interessant fand. Vielleicht kannst du die ganze Quiet-Geschichte nochmal irgendwie aufdröseln.
Naja, also das fing eben damit an, dass dieser Charakter Quiet ist eine Scharfschützin, die wurde eben vor dem Release des Spiels irgendwann mal vorgestellt, und das Auffällige an der ist eben, dass sie halt fast nichts anhat. Also halt irgendwie so einen schwarzen Bikini oder so und irgendwie so eine zerrissene Strumpfhose, und im Vorfeld dann natürlich alle gesagt, hey, Moment mal, die soll doch irgendwie so eine Kämpferin sein, warum hatten die da auf dem Schlachtfeld nur so Bademoden an? Und dann meinte Kojima, ja, ihr werdet euch alle noch sowas von schämen, weil im Spiel gibt's voll den guten Grund dafür und deswegen hat es alles seine Richtigkeit. Und man erfährt dann eben im Spiel auch, warum sie so wenig anhat. Das muss ich jetzt auch nicht auswalzen, warum. Also de facto ist halt, Kojima hat irgendeinen hanebüchen Grund gebraucht, dass sie halt nichts anhat. Also wenn ich jetzt sagen würde, oh, sie hat eine Textilallergie, das ist in ihrem Volk seit Jahrhunderten so, dann wäre das genauso ein valider Grund wie das, was im
Auf Spiel der Ebene ist es ungefähr, ja,
genau. Ja. Und das Blöde an der Sache ist, also ich meine, sie heißt halt Quiet, die spricht auch nicht. Und der Hintergrund dessen, warum sie nicht spricht, das ist alles ein interessanter Punkt. Ich würde halt, die ist auch sehr geheimnisvoll und so. Man will auch schon wissen, was da dahinter steckt. Und ich finde, mit diesem ganzen werden mehr oder weniger die Brüste von ihr werden die halt ins Gesicht gehalten, weil sie auch, wenn man im Hubschrauber sitzt, ständig so vollkommen deplatziert sich dann auf diesem Sitz da räkelt. Ich meine, wenn die ja wirklich so eine krasse Kämpferin wäre, dann würde sie das einfach nicht machen. Das ist sowas von out of character. Ja. Und dann gibt's halt irgendwie eine Szene, wo sie dann bei Regen plötzlich so Flashdance-mäßig über die Basis springt und dann auf allen Vieren da entlang. Also es ist wirklich so, ich meine, ich habe ja nichts gegen den hübschen Frauenkörper, aber es wirkt halt in dem Moment nur so, bitte öffnen Sie jetzt Ihre Hose, befrieden Sie sich selbst und spielen Sie dann weiter. Drücken Sie eine Taste, das wenn Sie fertig sind, so ungefähr.
Ja. Und das ist wirklich schade, weil der Charakter ist ja wirklich toll, wie du gesagt hast. Das ist ein toller Charakter mit tollem Hintergrund und Mysterien und so weiter. Und diese Objektifizierung durch diese Klamotten, das rechtfertigt einfach nicht. Das, was er da versucht zu erklären, ist einfach nur eine Erklärung, damit er sie nackt darstellen kann. Alles, das gehört überhaupt sonst nirgends dahin. Und wie du gesagt hast, sie verhält sich so out of character, dass es einfach wirklich peinlich ist. Einfach peinlich. Also es ist halt so Teenager-artig, gell? So, er hat ja selber auch, als diese Toys-Serie dazu vorgestellt wurde, es gibt eine Quiet-Figur mit aus Plastik, so diese typischen Figuren, und die Brüste sind aus einem weichen Material, damit man sie besser kneten kann. Und das hat halt Kojima getwittert und hat halt nur LOL irgendwie dazu geschrieben. Und dann schreibt er ein paar Wochen später, ihr werdet euch schämen. Also so ein Blödsinn, echt unfassbar dumm.
Also wenn es wenigstens eine gute Erklärung gewesen wäre, dann hätte das ja vielleicht sogar funktioniert, dass ich dann sogar, gut, okay, muss ich dann sagen, Props zu Kojima. Er hat da irgendwie eine Erklärung gefunden, die halt Sinn macht. Aber die Erklärung ist halt einfach Blödsinn. Und sie gibt ja nicht mal in der Spiellogik Sinn. Weil wenn diese Erklärung so stimmen würde, dann müssten noch viel mehr Charaktere nackt rumlaufen. Also das heißt...
Genau. Das hatte ich in meiner Kolumne, hatte ich diesen Punkt nicht aufgenommen gehabt, weil es alles auf Spekulation beruht und es wird auch alles irgendwie zu weit führen. Aber es gab relativ bald, nachdem Quiet angekündigt worden ist, diverse Fan-Theorien, dass einer der Gründe dafür, warum sie eben so offenherzig ist, dass sie ein Transgender-Charakter ist. Also, dass sie vielleicht auch vorher mal ein Mann war oder so und sich, eine männliche Figur, die man aus der Story schon kennt, die jetzt eben mit einer neuen weiblichen Identität jetzt eben wieder in die Story eingeführt wird und dass der Reveal oder der große Twist dann eben ist, dass man im Spiel rausfindet, hey, die war früher mal der und der und hat mehr oder weniger dieses sehr offensichtlich Brüste zeigen nur benutzt, um von dem Ding abzulenken, so ungefähr, dass man in Millionen Jahren da nicht draufkommt. Und ich dachte, okay, das wäre
innerhalb der Metal-Gear-Welt noch interessanter gewesen, ja, stimmt.
Ja. Aber nee, es ist halt einfach nur total dumm.
Ja, das war nämlich genau der Moment.
Dieses Räkeln nicht wäre, ja.
Ja, das war genau der Moment, den ich vorhin angesprochen habe mit zwischen Genie und Wahnsinn. Also es gibt Missionen, es gibt Momente in dem Spiel, wo man echt nur dasteht und applaudieren möchte, wo man sagt, wow, ein problematisches Thema, cool angesprochen und dir das in so einer Mission um die Ohren gehauen, dass du am Ende mit schweißnassen Händen, so, wenn dann endlich dieses, okay, du hast die Mission geschafft und dann war ich tatsächlich besonders nach dieser Evakuierungsmission so, jetzt brauche ich erstmal eine halbe Stunde Zeit, um mich wieder zu beruhigen. Jetzt kann ich nicht sofort irgendwie wieder Ziegen evakuieren. Das muss jetzt erstmal sacken gelassen werden. Und dann aber wieder so Momente drin, wo ich sage, also das ist aber schon immer bei Kojima so, wo ich sage, nee, also das, sorry, da weiß ich jetzt echt nicht, ob ich mich da schämen oder wegdrehen soll. Das ist irgendwie...
Ich finde auch vor allem, dass das Thema der Folter ist in diesem Spiel auch so ein Ding, wo ich mich immer so fremd schäme. So dieses, wie viele Personen in diesem Spiel pausenlos gefoltert werden, für absolut nichts und wieder nichts, für nur so billigsten Shock-Value, der aber, also du langweilst dich wirklich davor, weil du denkst, ja, aha, ach nee, ach, ja, er wird auch wieder gefoltert, ja, nee, komm, nochmal.
Aber das war halt, Kiefer Sutherland hat sich das in seinem Vertrag zusichern lassen.
Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist Jack
Bauer, genau. Ja, es muss alle zwei Stunden muss eine Folterszene kommen.
Witzigerweise hat er aber nicht reinschreiben lassen, dass er selber foltern darf, weil das ist ja auch so was, was man dem Spieler so an Kritik vorwerfen kann, dass man erstmal zu Metal Gear Solid 5 eben den bisherigen Snake-Sprecher, den David Hayter, rausgeschmissen hat und dafür Kiefer Sutherland die Titelrolle sprechen lässt. Und er hat, glaube ich, in dem ganzen Spiel, sagt er, vier Sätze oder so. Dazwischen hat er
irgendwie
so
Battle-Chatter
gegrummel. Aber in den Zwischensequenzen sagt er halt nie was. Und auch bei der Folter steht er immer so wie so ein Depp daneben. So.
Ja. Das stimmt. Da muss ich aber zu Gute halten, dass das schon am Ende Sinn ergibt. Also das ist jetzt ganz dünnes Spoiler-Eis. Also da ist die Gefahr, dass wir jetzt gleich einbrechen, relativ groß. Aber die Auflösung, und so viel möchte ich verraten, ist wirklich, die haut dich nochmal um und zieht dir echt den Boden unter den Füßen weg, wo du dann denkst, wow, okay, krass, das ist wieder so ein Kojima-Moment. Wenn man vielleicht drüber nachdenkt, dann sagt man sich, eigentlich haut es hin und vorne nicht so ganz hin, aber in dem Moment, wo du dieses True Ending siehst, da denkst du dir schon, okay, Alter, jetzt führt alles zusammen und jetzt ist es nochmal ein Hammer, den er da präsentiert, und das funktioniert dann auch ganz cool. Also es lohnt sich wirklich, da dran zu bleiben bis Mission 47 oder was es ist.
Nochmal zu Jack Bauer, haben wir schon darüber gesprochen, dass man auch nicht unbedingt mit Snake rumrennen muss. Man kann ja jeden auf der Basis, auch die weiblichen Angestellten, auf die Missionen schicken, was ich irgendwie auch interessant finde, dass es überhaupt geht.
Wobei das ja auch in Metal Gear Peace Walker auch schon alles ging. Also es ist ja auch nicht neu, aber trotzdem, ist halt nett, dass man das machen kann.
Und dann lass uns auch über die Begleiter reden. Wen habt ihr denn gerne immer mitgenommen? Also ich finde, der Hund ist ja eigentlich total super. Also dieser Moment, wenn du den Hund dann auch kennenlernst und ihn dann quasi dann auch auf die Missionen mitnehmen kannst. Und ich finde, der ist auch echt total brauchbar, der Diamond Dog, D-Dog, weil der halt immer so dir quasi Sachen markiert, ohne dass du mit dem Fernglas gucken musst. Aber dann bist du halt wieder zu langsam, wenn du das Pferd nicht dabei hast und so. Und wenn du aber Quiet mitnimmst, hast du halt gute Rückendeckung, aber kommst auch wieder so langsam vor. Habt ihr dann ständig mit dem Fulton die Leute hin und her gewechselt oder wie seid ihr da vorgegangen?
Nee, nur selten. Also ich habe halt anfangs den D-Dog immer dabei gehabt. Ich hatte witzigerweise nie das geschafft, weil man braucht ja, um den, also du kannst die Begleiter ja verbessern, also das ist ja auch nochmal so ein Metagame, denen nochmal Ausrüstung zu erforschen und zu bauen, dann können die auch neue Sachen. Und für den Hund gibt's eben die Möglichkeit, dem so einen Lethal Strike Package und so ein Non-Lethal Strike Package irgendwie zu erforschen. Dazu brauchst du aber einen so einen Typen. Und ich habe also ich weiß inzwischen auch, wo der ist, aber ich habe mir nie die Mühe gemacht, den dann noch zu extrahieren. Und deswegen war der Hund halt so als Nahradar immer ganz gut und auch immer ganz praktisch. Und dann habe ich irgendwann gegen Quiet gewechselt, habe dann Quiet diese Betäubungsflinte mitgegeben und die ist ja auch ganz praktisch, weil die ja so Lager auskundschaften kann. Schickst halt vor und da weißt du schon, bis du ankommst, weil da hast du schon recht, du musst ja dann ewig zu Fuß gehen oder halt irgendwie Jeeps klauen oder sowas. Aber ich wusste wenigstens, bis ich dann da eine halbe Stunde ankomme, hat sie schon alles gecheckt.
Aber du musst bis dahin eine halbe Stunde
wollte ich gerade sagen, kann man das dumme Summen ausstellen.
Das kann man, also das ist ja das Geile, das ist ein Charakter, der nichts sagt im ganzen, also ne, nicht im ganzen Spiel, aber der halt wirklich eigentlich kein Wort verliert und dann denken wir so, hey, wenn du schon sonst über die Klappe hältst, dann mach's doch bitte auch, wenn du da irgendwo im Scharfschützenposten sitzt, weil sie summt, das hat eine spielmechanische Logik, weil wenn sie summt, dann bedeutet das, dass sie einen Gegner gerade im Visier hat und dann kannst du ihr den Befehl geben, jetzt zu schießen. Aber oft ist es halt so, dass man sie schon
immer einen Gegner im Visier.
Ja, dass man sie halt vorschickt und sagt, hier, kunde schon mal das Lager aus, das macht sie dann und dann setzt sie sich oben auf so einen exponierten Punkt hin und zielt halt eigentlich in die Richtung und dadurch, dass sie so einen Laserpointer hat, ist eigentlich ganz cool, man sieht dann auch immer, auf wen sie gerade zielt und wenn du zum Beispiel sagst, scheiße, da vorne kommt ein Gegner direkt auf mich zu. Ich weiß jetzt nicht, ob der mich jetzt gleich sieht und dann gibst du dir halt den Schussbefehl und wenn du dann zum Beispiel das Betäubungsgewehr mit Schalldämpfer hast, dann macht's dir wirklich nur so und dann kippt der halt um und dann kannst du halt vorrennen und den schnell irgendwie packen und verstecken. Das funktioniert total geil, aber dieses Summen ist halt auf Dauer echt nervig. Also es ist wirklich wahnsinnig nervig. Es gibt keine Möglichkeit,
so abzustellen. So ein bisschen so Kojima-Troll-Moment, dass er sagt, der Charakter ist so gut und so powerful, wenn du ihn schon ständig mitnimmst, dann nerv ich dich wenigstens damit.
Das Schöne ist ja, es gibt eine Möglichkeit, sie auszustellen, und zwar indem du dir einfach auf volle Lautstärke Rebel Yell von Billy Idol in die Ohren ballerst, dann musst du mich nicht mehr hören. Weil das ist wirklich toll, dass es in dem Spiel diese ganze 80er-Jahre-Musik gibt. So toll, ich habe das als Hauptbeschäftigung, wenn ich durch dieses Land geritten bin, immer geschaut, aha, hier voll das schwer bewachte Lager, aber mein Richtmikrofon schlägt aus, oh Gott, geil, da gibt's eine neue Kassette, ich schleich da rein und hole mir die.
Das ist echt cool, du kannst halt wirklich Kassetten klauen und dann hast du die halt auch zur Verfügung für alles Weitere. Und du kannst dir deinen Hubschrauber ausrüsten, also so sinnlos, aber so geil, dass das geht.
Ja. Überhaupt die ganzen versteckten Sachen, das mit der Wasserpistole hast du ja schon erzählt, das ist ja so viel Zeug da drin, was wir auch wahrscheinlich in 2-3 Jahren auch erst rausfinden. Also Multiplayer reden wir ja ein andermal drüber, aber auch da gibt's ja wieder so Erkenntnisse, die Leute suchen in den Quelldateien irgendwie Zeug und es gibt da noch dann irgendwie ein alternatives Ende, wenn alle Leute ihre Atomwaffen abbauen und lauter so Zeug. Also was da an Herzblut auch reingeflossen ist, um Sachen einzubauen, die wahrscheinlich erst noch gar nicht bekannt sind oder auch nur unter ganz skurrilen Umständen entdeckt werden. Das finde ich irgendwie faszinierend. Also das Spiel hat ja eh schon so einen riesen Umfang, aber dass dann für diese Hardcore-Fans da auch noch Sachen drin versteckt sind, das ist typisch Kojima halt auch wieder.
Ich kann mir auch noch echt gut vorstellen, weil das Spiel hat eine Zeitsteuerung. Also du gibst irgendwie deinen Namen und dein Geburtsdatum am Anfang ein und dann bekommst du tatsächlich an deinem Geburtstag gibt's auch eine Überraschung. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in dem Spiel noch was schlummert, was nicht per DLC runtergeladen werden muss, aber was erst ab einem gewissen Punkt freigeschaltet wird. Also dass da nochmal Story-Überraschungen drinnen sind, das traue ich dem auf jeden Fall zu.
Absolut, ja.
Wahrscheinlich dann auch sowas, wo du sagst, okay, das kannst du aber dann auch nur freischalten, wenn du irgendwie 100% aller Haupt- und Nebenmissionen gemacht hast und alle Tapes angehört und das würde zu Kojima passen, dass er halt wirklich für diese absoluten 100% Completionist dann nochmal eine Überraschung bereithält, die dann wahrscheinlich in 5 Jahren oder sowas dann erst freigeschaltet wird oder so. So eine kleine Zeitbombe, die im Spielcode versteckt ist. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, ich habe nicht umsonst 60 Stunden in dieses Spiel versenkt, weil das einfach, obwohl man muss natürlich ehrlich sein, man muss sagen, im Regelfall macht man schon immer das Gleiche. Also, wenn man so auf Schleichen spielt, spielen sich, egal ob Haupt- oder Nebenmission, das ist alles immer schon relativ ähnlich, weil, mein Gott, ob man jetzt was in die Luft sprengt oder ob man da einen Typen extrahieren muss, im Zweifelsfall muss man immer irgendwas extrahieren, weil das ist ja auch wieder das Geile. Du hast auch manchmal irgendwie so, oh, da kommt ein ranghoher General der Russen und den müssen wir jetzt umbringen. Du musst ihn aber nicht umbringen. Du kannst ihn auch irgendwie K.O. schlagen und extrahieren und dann lässt er sich halt umkehren von dir, also da, oder umdrehen von dir und dann arbeitet er auf einmal für dich. Und weil das halt ein ranghoher General ist, ist der halt meistens in einer dieser Fähigkeiten voll gut. Also es lohnt sich auch. Und das heißt also, selbst die Assassinen-Missionen spielen sich dann doch so, dass du irgendwo reinschleichst und jemanden extrahierst. Also das macht man schon, das wiederholt sich alles relativ schnell und im Regelfall laufen die Missionen dann auch alle relativ gleich ab. Aber trotzdem kann man da irgendwie nicht aufhören. Also
es passieren ja auch immer unvorhergesehene Dinge. Also man denkt dann, man ist schon fast auf der sicheren Seite und dann kommt irgendwie doch noch so ein Söldnertrupp vorbei, der irgendwie Patrouille fährt und du bist in dem Moment unvorsichtig gewesen, dann bricht halt doch noch ein Scharmützel aus oder du willst einen per Fulton extrahieren und dann wirst du auf einmal doch dabei erwischt und so weiter. Gehst doch nochmal zurück, weil du die Kassette holen willst. Es passieren ja auch immer so Sachen, die dann wieder die eigene Geschichte weiterschreiben, deiner Mission, wie die bei dir gelaufen ist. Das Einzige, was mich genervt hat, war so ein bisschen, dass man nie so genau weiß bei den Story-Missionen, wo ist denn jetzt ein Checkpoint? Also ich hatte auch ganz skurrile Momente einmal, dass ich musste, wie gesagt, diesen Laster da entführen und da war dann irgendwie ein Checkpoint. Beim ersten Mal hat er aber nicht reagiert und als ich das nächste Mal dann gespielt hatte, hat der Checkpoint reagiert, aber leider hat dann der Laster schon gebrannt und er hat danach gespeichert und dann ist der Laster immer, nachdem ich die Mission geladen habe, und es war wirklich anstrengend, bis zu diesem blöden Laster hinzukommen, ist der nach 2 Sekunden in die Luft geflogen, weil das dann halt wieder so ein geskriptetes Element da drin war, was aus dem Laster raushüpft und so weiter. Das war total bescheuert und dann durfte ich diese ganze Stunde vorher, die da irgendwie relevant war, die durfte ich nochmal spielen und oh, das hat genervt und es ist nicht so eindeutig, es kommt dann nicht irgendwie so ein Zeichen, hier ist jetzt Checkpoint der Mission oder so.
Was ich eben nochmal sagen wollte zu dem Punkt, dass sich alle Missionen ja im Großen und Ganzen gleich spielen, würde ich dahingehend unterschreiben, ja, wenn du das alleine vor dich hinspielst, dann kannst du theoretisch jede Mission mit der gleichen Taktik irgendwie lösen, aber was ich dem Spiel ganz hoch anrechne, ist, dass es halt so ein, wie sagt man, so ein Watercooler Talk-Spiel ist. Also dieses, man unterhält sich mit anderen Leuten, die das auch spielen, was die für Strategien haben. Und was ich zum Beispiel nie gewusst habe, ist, wenn du den Hund, also diesen Diamond Dog, wenn du den auf die Straße setzt und sagst, jetzt warte hier, dann wird jedes Fahrzeug, was auf der Straße fährt, für den anhalten und dann kannst du das ganze Fahrzeug mit allen Insassen wegfultenen. Und eben, sonst hätte ich diese Mission mit, du musst den General irgendwie stoppen, hätte ich halt sonst so gespielt mit, ja, dann zerstöre ich seinen Jeep und dann knall ich alle ab und schlag ihn K.O. Nee, ich setze meinen Hund auf die Straße und entführe ihn mitsamt seinem Jeep.
Ah, okay.
Und ich finde das ja cool.
Geht übrigens auch mit Kisten.
Ja, also es geht eben so viel Zeug und das dieses Spiel ist wirklich all das, was man über die vielen Jahre, die man halt Videospiele spielt, gelernt hat. Ja, in der echten Welt würde das gehen, aber im Spiel reagiert niemand auf sowas. Da gibt es so oft Momente in Metal Gear 5, dass du dir denkst, das funktioniert? Das ist ja irre. Und das rechne ich dem Spiel ganz hoch an. Riesenspaß damit.
So geht es wahrscheinlich, weil es gibt manche Missionen, das sind so Angriffsmissionen, die sind sehr hektisch. Also da ist halt irgendwie so, ja, du musst den Vormarsch der Russen stoppen und dann hast du halt irgendwie 3 so Korridore, in denen Panzer fahren und du bist irgendwie wirklich, rennst wie so ein Irrer hin und her und ballerst hier und forderst hier einen Luftangriff an und dann ist immer so, ach ja, übrigens, wenn du noch kurz Zeit hast, hier wird gerade noch so ein Gefangener wegtransportiert. Also, ey, wie soll ich denn das auch noch schaffen? Aber klar, das muss man halt alles erst rausfinden und wahrscheinlich diesen Gefangenen, den kannst du halt mit dem Hund dann wegbekommen, während du alle Hände damit voll zu tun hast irgendwie und dann muss man wahrscheinlich auch dann hier Minen hinlegen und da C4. Aber das habe ich zum Beispiel dann auch irgendwie gemacht, dass ich dann halt einfach irgendwo C4 hingelegt habe, mich schön in Deckung gelegt habe und während der dann drüber gefahren ist, der Panzer, puff, in die Luft gejagt. Und das klappt dann auch wieder. Also da sagt dann das Spiel nicht, ja nee, du musst aber erst abwarten, bis die dort hingefahren sind und kannst sie dann erst da zerstören. Du kannst sie theoretisch auch schon vor dem eigentlichen Punkt, wo sie den sie dann erreichen, irgendwie wegsprengen. Und dann wird es auch anerkannt von der Mission. Und das ist schon wirklich, also wirklich cool. Also es ist so ein riesen Abenteuerspielplatz, wo man einfach alles ausprobieren kann. Und ja, also für mich ein hervorragendes Spiel.
Das Einzige, was man noch abschließend sagen könnte, also ich habe, als ich es durchgespielt hatte, nicht das Gefühl, dass mir da irgendwas fehlt, weil ja auch diese True-Ending-Sequenz sehr erschöpfend nochmal Also man denkt, das hört ja gar nicht mehr auf und noch ein Abspann und nochmal. Aber es gibt ja dann eben diverse Fan-Videos, die dann aus irgendwelchen gedata-minten Artworks und Soundfiles extrahieren, dass da und da ein ganzer Story-Ast einfach im Sande verläuft und das nie erklärt wird und das nie aufgelöst wird. Und ja, das stimmt alles, aber ich hatte, wenn ich das Video nicht gesehen hätte, nie das Gefühl gehabt, dass dieses Spiel unvollständig ist.
Es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwie Quiet zu behalten und so. Also, dass du halt, na gut, okay, das ist eigentlich ein Spoiler, aber also es gibt eben zwei Möglichkeiten. Sie kann entweder weggehen oder du kannst sie behalten. Und das sind auch wieder so Sachen, wo das erklärt das Spiel dir halt nicht. Das ist ja auch irgendwo interessant, dass du halt dann, wie du sagst, ist halt so ein Watercooler-Moment, dass der eine dann sagt so, ja, so fand ich jetzt total schade, dass die bei mir gegangen ist. Und beim anderen sagt er halt so, nee, bei mir ist die geblieben. Und dann findest du halt raus, hey, aber wieso das denn? Wie kann man das denn machen und so? Also dass es da auch wirklich einfach verschiedene Verzweigungen und Verästelungen der Story gibt.
Habt ihr das, also Story-DLC wird es ja höchstwahrscheinlich keinen mehr geben, zumindest nicht von Kojima direkt. Braucht es, glaube ich, auch ehrlich gesagt nicht. Aber wie geht's denn jetzt generell weiter mit der Serie, Michi? Konami hat ja schon so Andeutungen gemacht, dass sie gesagt haben, also wir können uns gut vorstellen, die Serie weiterzuführen.
Also die rekrutieren ja ein neues Team. Das ist ja direkt in dem ganzen
mit Fulton.
Kreis des...
Die fahren zu Ubisoft und ziehen Leute per Fulton raus.
Und dann haben die auch übrigens die entführten Ubisoft-Leute werden innerhalb von einer Woche entscheiden, na schön, wir arbeiten jetzt für die, egal wo wir vorher waren. Genau. Ja, also Konami baut ein neues Team zusammen.
Nach Folter. Also
die ganzen Kojima-Köpfe sind alle weg, also die steigen da alle aus. Ist natürlich für die Hauptserie ein bisschen schwierig, was ich mir aber super gut vorstellen könnte, wäre halt ein weiteres Spin-off, also ein zweiter Teil für Metal Gear Rising Revengeance, was ich super toll fand, was Platinum Games gemacht hat. Mhm. Also so in die Richtung gehen, sehe ich da eine Menge Potenzial. Und dann gibt's ja immer noch The Konami Way to Do Things, weil es gab doch auch dieses Gerücht, dass sie jetzt einen Metal Gear Solid Pachinko-Automaten machen. Ja. Also die werden das schon noch weiter melken.
Ja, aber meint, es gibt sowas wie Metal Gear Solid 6 wird es dann in der Form nicht geben. Also wenn dann irgendwelche Spin-Offs oder Arcade-Games oder so.
Wenn hinter einem Spiel wie Metal Gear Solid Teil 6 steht, ich meine, Teil 5 ist schon fett unsexy, ich müsste mir 4 Spiele vorher reinpressen, um zu verstehen, was hier überhaupt vorgeht. Also ich würde das halt einfach irgendwie neu nennen. Metal Gear Solid. The Metal Gear Solid. Keine Ahnung. The Metal Gear 1. Ich glaube schon, dass es da eine Menge Spiele geben wird und ob die wirklich alle an dem Genie von Kojima hängen, ich meine, das verliert natürlich schon ein bisschen seinen Appeal, aber mein Gott, wir sind, glaube ich, aus dem Zeitalter raus, wo Spiele an einer Person so derbe hängen.
Was ich mir auch gut vorstellen kann, dass sie halt einfach sagen, okay, so Kategorie Metal Gear Spiel, es muss ja nicht mit den typischen Charakteren weitergehen, man kann ja auch mal was Neues erzählen, was ähnlich aufgebaut ist und vielleicht von der Spielmechanik ähnlich funktioniert. Haben sie ja auch schon mal probiert, dass man quasi am Anfang irgendwie mit anderen Charakteren dann irgendwie neu einsteigt und so verworren und fantasyreich, sag ich mal, wie da die Verzweigungen und die Verstrickungen zwischen diesen ganzen Charakteren sind, kann man sich ja auch irgendwas aus den Haaren herbeiziehen, dass es irgendwie noch in der Welt Sinn macht. Das denke ich, wird weniger das Problem sein.
Ja, also Auftragsarbeiten, glaube ich auch, dass das der Weg ist, in den es dann geht. Also, dass wir halt tatsächlich andere Studios dran setzen und die das dann halt für... Und die andere Frage ist natürlich, ob die das für Konami entwickeln, ne? Kann ja auch sein, dass Konami, hier gibt's ja immer wieder das Gerücht, dass die eigentlich gar keinen Bock mehr auf Games haben, oder zumindest nicht auf diese Art von Spiele, dass die halt einfach sagen, na gut, solange wir da, aktuell ist die Marke voll gehypt, alle finden die total geil, wenn wir jetzt gerade einen guten Zeitpunkt haben, dann vergolden wir die halt und, keine Ahnung, kauft die halt jemand anders und macht da was mit oder keine Ahnung. Dann könnte auch Kojima zurückkommen. Ja. Wer weiß. Die Zukunft wird es zeigen.
Schade, dass dieser Arzt mit dem Kopftransplantation, Michi, dass der nicht irgendwie doch noch irgendwie...
Ja, das ärgert mich.
Sowas hätte ich mir ja noch gewünscht, dass jetzt zum Release noch was rauskommt von diesen ganzen Gerüchten und Verschwörungstheorien. Ich habe ja immer auch gehofft, dass im True Ending dann rauskommt, so, also ich will nicht, ich kann nicht spoilern, ich habe das True Ending nicht gesehen, dass irgendwas am Ende rauskommt, so, ach, dieser ganze Streit, der war irgendwie nur vorgespielt.
Ja, das dachte ich mir auch, dass da vielleicht noch, aber mein Gott.
Aber da ist ja auch immer das Problem, wenn sowas tatsächlich drin käme, dann in diesen Internetzeiten, in denen wir leben, hat man ja keine Chance, das dann selber noch zu erleben, weil das würde ja so schnell die Runde machen, weil, keine Ahnung, ein paar Leute haben das Spiel dann schon irgendwie eine Woche vorher von irgendeinem Händler bekommen und dann haben sie es schon durchgespielt und zack, sofort hast du die Sachen dann im Internet. Also so einen fett angelegten Verschwörungsspoiler zu ja platzieren, das geht ja heutzutage gar nicht mehr, weil das einfach zu schnell die Runde machen würde. Gut, also Online-Modus hast du schon kurz angesprochen, Manu. Hat ja jetzt erst vor wenigen Tagen angefangen. Das ist ja auch nochmal, glaube ich, ein Riesendings. Und
ein eigenes Spiel, kann man schon fast sagen, ja.
Genau, also deswegen, da machen wir es dann wie bei GTA Online, dass wir halt einfach sagen, gut, da warten wir jetzt mal ab, wie der sich entwickelt, was da so passiert, und dann schauen wir mal an, was da kommt. Ich kann aber schon sagen, eigentlich habe ich diesen Online-Modus wahrscheinlich schon so 20 Stunden gespielt oder sowas, weil ich habe vor jedem Spielstart ungefähr 20 so Messages wegklicken müssen mit, ja, hier Server-Downtime und da kriegst du fürs Einloggen Bonuspunkte und hier gibt's noch einen Patch für den Bug, den es da gab, und hier, Achtung, der noch Hinweis, und irgendwann hat man es gar nicht mehr gelesen. Ich habe tatsächlich an der Stelle...
Eine Seite Entschuldigung ist noch dabei.
Genau.
Very sorry.
Ich habe an der Stelle tatsächlich gedacht, das ist bestimmt auch so ein Kojima-Metagame, dass man einfach den Leuten so oft solche Messages vorsetzt, bis sie irgendwann ohne zu lesen wegklicken, und am Ende kommt dann raus so, ja, 80% der Spieler haben irgendwie zugestimmt, ihre Seele an Konami zu vermachen oder so, weil wenn man sie einfach nur quasi so oft nervt mit diesen Hinweisen, dann klickt man sie einfach nur noch weg, ohne sie zu lesen.
Die sind auch sehr unsexy gestaltete.
Ja, ja. Und das jedes Mal, das ist übrigens auch, ich habe dann tatsächlich, bin dazu übergegangen, die nicht mehr zu akzeptieren, weil dann startet das Spiel einfach im Offline-Modus, oder beziehungsweise kannst du aus dem Menü einstellen, dass du Offline-Modus ist. Habt ihr verstanden, warum das Laden dieser einzelnen Sachen so viel länger dauert, wenn du im Online-Modus bist?
Because Konami ist Konami.
Ach so.
Also ich weiß es nicht.
Du spielst nichts mit Online-Anbindung. Du bist in einer normalen Singleplayer-Story-Mission und holst dein Gerät raus und willst da irgendwas nachgucken, und der lädt und lädt und lädt.
Also die Sache ist ja, dass theoretisch immer dieser Pseudo-Online-Modus, FOB-Modus aktiviert ist. Du hast eine sekundäre Basis, in die so Dark Souls-mäßig andere Leute einsteigen können und Scheiße von dir klauen. Und deshalb muss das Spiel eigentlich immer wissen, was du gerade geforscht und geklaut und sonst wo rumstehen hast, damit der andere das auch klauen kann. Wenn du das natürlich nie spielst, dann ist es vollkommen sinnlos, aber soweit hat wohl niemand gedacht. Deswegen, vor allem ist es geil, wenn du halt gerade in der Mission bist, musst aber schnell was auf deinem iDroid nachgucken, und dann lädt sich's halt kaputt, weil der Server so langsam ist.
Ja.
Naja.
Aber das ist, glaube ich, die Realität des Krieges. Du bist so irgendwie, liegst unter Feuer, brauchst ganz schnell einen Luftangriff, und dann musst du erst warten, oder dann ist dein 3G-Guthaben aufgebraucht, und dann ist halt so, ja, tut mir leid, für den Rest der Mission bist du halt jetzt gedrosselt.
Stell dir vor, das ist Krieg und du hast nur Edge.
Genau. Du bist bei der Telekom. Gut, alles klar. Dann haben wir das soweit, oder, Manu?
Ja.
Ja.
Perfekt. Ich weiß gar nicht, Manu, aber ich sag trotzdem ja.
Gut, alles klar. Michi, dann vielen Dank vielen Dank dir, dass du von uns an dich, dass du so kurzfristig und spontan eingesprungen, oder nicht eingesprungen bist, also das war so, wir haben dich gefragt, und du hast gesagt,
ihn Fullton einfach rausgerissen, er hatte keine Wahl.
Genau.
Also, ich arbeite jetzt für euch.
Es gibt irgend so ein Let's Play wahrscheinlich von euch demnächst auf dem Kanal, wo du einfach ins laufende Let's Play so fupp weg bist, und das ist der Moment, wo du bei uns dann aufgetaucht bist.
Ja.
Alles klar, vielen Dank, und Manu, wir hören uns morgen.
Jo, tschüss.
Ciao.
Ciao.